Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibonella. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Am 1. und 2. April 2025 findet der 20. Kongress Arbeitsrecht statt. Dr. Marc Spielberger ordnet den Annahmeverzug in der Kündigung ein und widmet sich der Berücksichtigung anderweitigen Verdienstes sowie neuer Rechtsprechung zu dem Thema. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lalay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen diesmal über die mögliche Einschränkung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sprechen. Direkt zu Jahresbeginn war darüber eine Debatte entbrannt. Unter anderem Allianzchef Oliver Bäte hatte gefordert, Beschäftigten am ersten Tag einer Krankmeldung keine Lohnfortzahlung mehr zu gewähren und sowohl Zuspruch als auch Kritik erhalten. Wir blicken einmal auf die Vor- und Nachteile, die eine solche Änderung der Regelung zur Entgeltfortzahlung hätte. Lieber Herr Dr. Lalay, können Sie die aktuelle Diskussion und den jetzigen Stand einmal zusammenfassen?
Ich fand, Frau Politz, die Überschrift für unseren Podcast heute schon super, weil die ja alles Wichtige fast schon sagt. Wir kommen natürlich gleich auch noch auf wichtige Dinge, aber wenn wir da sagen in der Überschrift sozialer Schutz oder wirtschaftliche Belastung, das sind ja die beiden ganz wichtigen Pole. Ich würde immer sagen, letztendlich ist es ja beides, sozialer Schutz und wirtschaftliche Belastung. Und darum dreht sich, denke ich, im Moment ja auch die Diskussion, die Herr Bäte da von der Allianz angestoßen hatte. Herr Bäte hat dadurch auch viel Aufmerksamkeit erfahren. Ich glaube, so viele Leute kennen ihn dann abseits der Wirtschaftsteile der Tageszeitungen doch nicht. Jetzt kennen ihn vielleicht viel, viel mehr, vielleicht auch mehr als ihm lieb sind, das weiß ich gar nicht so genau. Teilweise waren die Reaktionen ja auch heftig, was ich auch verstehen kann. Und wenn man das mal zusammenfasst, dann kann man ja sagen, die Befürworter, also Menschen wie Herr Bäte und ähnlich gelagert, die sehen die wirtschaftlichen Vorteile für die Unternehmen, die werden betont. Und die Kritiker, und das ist ja genau das, was wir auch gerade gesagt haben, Schutz und Belastung, die sehen eben die sozialen Härten, die damit verbunden sein können und möglicherweise auch, interessanter Aspekt, eine Verschärfung des Fachkräftemangels.
Genau, jetzt haben Sie die Argumente schon grob angerissen. Wie sieht es denn im Detail aus? Welche wirtschaftlichen Vorteile oder in welcher Form versprechen sich die Befürworter solche Vorteile bei einer Einschränkung der Entgeltfortzahlung?
Ja, was da dahinter steht, ist die, also wenn man jetzt auf die Befürworterseite sich einmal stellt, erstmal ist die Reduzierung des Krankenstandes. Das ist ja klar, ne? Indem man, und das ist jetzt ein bisschen flapsig von mir schon formuliert, etwas provokant vielleicht sogar, indem man sagt, naja, wenn wir die sozialen Incentives für die Krankheit mal wegnehmen, dann reduziert sich vielleicht der Krankenstand. Ja, da haben wir weniger Arbeitsunfähigkeit, die Leute kommen mehr zur Arbeit. Das ist in einer gewissen Weise ja auch eine Unterstellung. Aber immerhin, das Argument kommt ja. Und dann natürlich auch die Kosten. Das ist das, was vor allen Dingen im Vordergrund steht, was ja auch betont wurde von Herrn Bäte und anderen. Die Kosten für Unternehmen, da gibt es ja auch Zahlen dazu, was das alles so kostet. Und ich glaube, die Kosten in dem Sinne sind ja auch nicht bestritten. Ja, die kann man auch hochrechnen. Das wird ja auch getan von Krankenkassen oder von anderen Institutionen. Und hier muss man dann eben sagen, dass die Regelungen, die es bisher gibt, und die gibt es ja interessanterweise schon sehr, sehr lange, nicht? Also seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts wurde ja auch dann mal ein bisschen reformiert. Unter der Regierung Kohl gab es ja mal eine Absenkung auf 80%, ne? Der Entgeltfortzahlung wurde dann aber auch unmittelbar wieder rückgängig gemacht. Aber das ist letztendlich ja eine Sichtweise, die sagt, dass man hier Regelungen hat, die Anreize schaffen, die einen Krankenstand in Anführungszeichen zu attraktiv machen. Und da will man dann was dran ändern.
Und dann die andere Seite. Wie sieht im Detail die Kritik aus, die gegen den Vorschlag angebracht wird?
Ich denke, man muss ja erstmal grundsätzlich eines sagen, dass die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall eine soziale Errungenschaft ist, ein wichtiger Bestandteil unseres Rechtsstaates ist. Das wird ja, wenn ich das richtig sehe, von überhaupt niemandem bestritten. Es gibt ja niemand, der sagt und sich hinstellt und sagt, naja, also das wollen wir mal abschaffen. Ja, es soll also keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall mehr geben. Das gibt es, soweit soweit ich das sehe, zumindest in Deutschland nicht. Und daran knüpfen sich aber ja auch dann die Argumente der Kritik, die nämlich ja sagen, naja, also wenn wir nun hier eine solche wichtige Institution für den Sozialstaat haben, wie kann das denn sein, dass daran nun gekürzt werden soll? Und dann eben auch, wie würde man dann mit solchen Kürzungen umgehen? Werden da zum Beispiel vor allen Dingen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen besonders betroffen? Und dann natürlich auch, und da ist ja vielleicht auch was dran, und das ist sozusagen die Kehrseite des ersten Arguments, wird damit nicht eventuell intensiviert, dass Leute, die krank sind, doch zur Arbeit kommen, nicht? Weil sie eben wirtschaftliche, finanzielle Nachteile fürchten, aber an sich arbeitsunfähig sind. Das ist ja auch ein Punkt, der da eben im Raum steht. Und dementsprechend ist die Kritik doch relativ harsch auch ausgefallen.
Dann schauen wir uns den Krankenstand als einen zentralen Punkt dieser Diskussion nochmal genauer an. Ist dieser in Deutschland sowohl im Vergleich zu anderen Ländern als auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren hierzulande denn wirklich so hoch?
Ja, Frau Puls, es ist ja immer so, hoch ist ja relativ, aber auch hier ist die Frage absolut richtig gestellt. Man kann wohl sagen, Sie merken jetzt, ich fange an, ein bisschen vorsichtiger zu formulieren. Ich denke, man kann sagen, es gibt einen Anstieg des Krankenstandes, wenn man das mal vergleicht mit Vergleichszeitraumen in der Vergangenheit. Ist ja auch immer die Frage, wo man dann hinschaut. Aber erstmal denke ich, das kann man sagen. Das ist, denke ich, auch ein gewisser Konsens, dass der dann angestiegen ist, der Krankenstand. Und im europäischen Vergleich ist es wohl so, da liegen wir in Deutschland so im Mittelfeld, auch da immer mit aller Vorsicht, weil man sich ja immer fragen muss, ist das alles auch wirklich so in dem Sinne exakt miteinander vergleichbar, ist das so gleichzusetzen? Aber das könnte man sagen, vielleicht im Mittelfeld, das heißt also nicht besonders viel, auch nicht besonders wenig, also könnte auch besser sein, nicht? So könnte man das auch sagen, könnte also auch niedriger sein. Und da spielen eben auch Faktoren eine Rolle, wie die Gott sei Dank ja zu Ende gegangene Coronavirus-Pandemie, aber auch etwas wie eine demografische Entwicklung, nicht? Also alternde Belegschaften, die eventuell, kann man sich ja auch vielleicht im eigenen Umfeld sehen, die eventuell krankheitsanfälliger sind. Und interessanterweise auch, und da kommen wir ja dann auch gleich nochmal drauf, die neue technische Entwicklung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
Genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage. Welche Umstände wirken sich denn auf diese Zahlen aus?
Ja, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hatten wir hier im Podcast ja auch schon einige Male thematisiert, ist ja auch ein wichtiges Thema der Personalarbeit, beschäftigt viele Personalabteilungen, viele Unternehmen, die, vielleicht mal etwas angeschwollenen Schwierigkeiten im Anfang haben sich, glaube ich, zu Recht geruckelt. Aber wenn man das so sieht, dann ist ja, und das ist ja auch gut und richtig so, die elektronische AU, also der Tod des gelben Scheins, der ist ja dazu da, um Krankmeldungen zu erleichtern und eben auch zu einer genaueren Erfassung von Krankheitsdaten beizutragen. Und das kann interessanterweise eben auch einen Anstieg der Krankenzahlen erklären, zumindest teilweise erklären. Und dementsprechend gibt es dann auch natürlich wieder die andere Seite, nämlich die Arbeitgeberseite, meiner Meinung nach auch verständlich, die sagt, naja, da wird ja wieder ein Missbrauchspotenzial aufgedeckt.
Dann blicken wir nochmal in andere Länder. Wie ist denn dort die Entgeltfortzahlung sowohl bezüglich der Dauer als auch bezüglich der Höhe geregelt?
Ich möchte mal gerne mit dem Extrembeispiel anfangen, den USA. USA ja auch in letzter Zeit immer gut für Extrembeispiele und hier eben auch Entgeltfortzahlung in den USA. In dem Sinne gibt es überhaupt nicht, zumindest nicht gesetzlich geregelt. Da kommt es also darauf an, was man in seinem Vertrag stehen hat oder eben auch in Tarifverträgen spielen ja auch eine Rolle stehen hat. Aber eine vergleichbare gesetzliche Regelung wie in Deutschland, die gibt es in den USA nicht. Das ist sozusagen das extreme Ende der Skala. Und dann gibt es andere Länder und das ist ja auch gar nicht so überraschend, auch in der Europäischen Union, zum Beispiel in Skandinavien, da gibt es großzügige Regelungen, die sind mindestens mit dem vergleichbar, was wir hier in Deutschland haben. Und trotzdem, denke ich, kann man festhalten, dass die Regelungen, die wir hier seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten ja haben, die 6 Wochen mit vollem Entgelt, voller Entgeltfortzahlung, die sind auch im internationalen Vergleich sehr, sehr vorzeigbar. Die sind also großzügig, nicht mit einem komischen negativen Beigeschmack jetzt das Wort großzügig. Wenn man sie aber vergleicht mit anderen Ländern, dann ist das etwas, was sich sehen lassen kann und was übrigens ja auch ein Standortvorteil sein kann.
Und dann wieder zurück nach Deutschland. Welche Voraussetzungen müssen hierzulande für eine Änderung dieser Regelung vorliegen?
Man könnte sich jetzt überlegen, dass man ans Entgeltfortzahlungsgesetz rangeht, also an die berühmten 6 Wochen. Und da, wie gesagt, hilft ja schon ein Blick in die Vergangenheit in der Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl, also viele, viele, viele Jahre schon in der Vergangenheit, aber immerhin, da gab es eine Reduzierung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auf 80%. Das heißt also, da wurde an der Höhe geschraubt. Das könnte man hier natürlich auch wieder machen. Hat ja 2 Ansatzpunkte. Einmal kann ich an der Höhe was machen und dann an der Länge, also der zeitlichen Dimension. Und das ist natürlich denkbar, erfordert auch entsprechenden politischen Willen. Und man müsste sich ja dann auch sicherlich darüber Gedanken machen, ob es da so etwas geben muss wie Übergangsregelungen oder vielleicht auch ergänzende Sozialleistungen. Man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, und das ist dann wieder vielleicht der Vorstoß oder der Zusammenhang mit Herrn Bethe, der ja der Chef eines großen Versicherungskonzerns ist. Man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, so etwas über eine Privatversicherung mehr oder vielleicht sogar vollständig abzudecken.
Und ist eine solche Änderung realistisch, vor allem wenn wir auf die bevorstehende Bundestagswahl blicken?
Absolut unrealistisch, Frau Bulitz, da hänge ich mich jetzt wirklich aus dem Fenster. Ist auch keine Kunst, sich hier aus dem Fenster zu hängen. Ich hatte ja gerade schon kurz einmal erwähnt, ich kenne keine politische Partei in Deutschland, die so etwas fordern würde. Ich habe mir die Wahlprogramme nicht durchgelesen, aber das wäre meiner Meinung nach, also meine ganz persönliche Meinung, politischer Selbstmord, wenn man so etwas fordern würde. Deswegen sind das solche Menschen wie Herr Bethe, die nicht auf Wählerwillen angewiesen sind, die dürfen sowas fordern. Jeder darf es letztendlich natürlich fordern, aber die Politikerinnen und Politiker in unserem Lande, die werden das aus wohlverstandenem Eigeninteresse nicht tun. Das heißt, das ist absolut unrealistisch. Und man muss einmal schauen, ob das dann vielleicht aufgegriffen wird von einer neuen Bundesregierung, dass das schon mal politische Realität war. Das hatten wir ja heute im Podcast auch angesprochen. Vielleicht knüpft man daran an. Ich halte es ehrlich gesagt für nicht sehr wahrscheinlich.
Ja, dann vielen Dank für diese Folge, lieber Herr Dr. Lelei. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA? Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken